Wir haben ein wunderschönes Sofa hier vorne stehen. Wir haben dieses Sofa auf eine Wiese gestellt, rausgetragen und hier wieder reingetragen. Warum benutzen wir es jetzt nicht? Hauke.
Ich habe einen kleinen Hexenschuss. Aber ja, Hauke, das passt.
Wunderbar. Also, falls ihr euch diese Frage gestellt habt die ganze Zeit, warum stehen hier vorne jetzt noch Barhocker, wenn wir doch so eine tolle Couch hätten, auf die man sich bequem hinfläzen könnte? Wir werden älter. Und ich bin dir auch dankbar, weil das auf dem Barhocker einfach echt bequemer ist. Mal schauen, was wir nächste Woche machen. Hauke Thorun. Seit einigen Jahren hier in der Gemeinde mit seiner Frau Conny und seiner Tochter
Kayla.
Das K am Anfang fiel mir gerade nicht ein. Siehst du, wir werden älter. Viele von euch haben sicher schon mit ihm gesprochen, mit ihm gebetet. Einige von euch sagen, ich habe den mal gesehen, aber ich weiß gar nicht, wer das ist. Diese Sonntage, die wir jetzt hier mit dem heutigen Gottesdienst starten, die sollen dazu dienen, dass man Menschen besser kennenlernt. Wir werden heute einiges hören von Hauke. Und ihr werdet ihn besser kennenlernen. Ihr werdet dann mehr über ihn wissen, als er über euch. Aber das kann man dann ändern, ne? Also man kann danach dann auch auf die Leute zugehen und sagen, du, das hat mich berührt, dieser Punkt. Da würde ich gerne mit dir drüber reden oder so. Also das ist auch immer ein Gesprächsangebot. Nutzt das und geht auf die Leute nochmal zu. Hauke, du hast dich bereit erklärt, als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. Wir haben dir das Thema gesagt, Jesus und ich. Und das entspricht dir auch, dass du sagst, ja, es ist nicht ich und Jesus, sondern Jesus und ich. Die Reihenfolge ist wichtig. Hauke, wie bist du zum Glauben gekommen an Jesus? Wie war das als Kind? Hattest du da schon Kontakt mit Jesus oder er mit dir?
Alles beginnt mit meinen Eltern. Meine Eltern, als ich geboren wurde, waren keine Christen. Ich glaube, bei meiner Mutter war so ein kleines bisschen Glaube da. Bei meinem Vater, der hat sich Gott vorgestellt, das ist der alte Mann mit weißem Bart, mag sein, dass es den irgendwo gibt, auf Wolke 77. Vielleicht guckt er auch ab und zu mal auf die Erde runter, aber interessiert sich nicht groß für uns Menschen. Und als ich dann so etwa 2 Jahre alt war, die Ehe von meinen Eltern war völlig kaputt, da haben meine Eltern Jesus kennengelernt. Wäre eine Geschichte für sich, heute geht es nicht um meine Eltern, aber für mich natürlich ganz entscheidend dadurch, dass sie da Jesus kennengelernt haben und eine ganz persönliche Beziehung zu ihm gefunden haben. Bin ich da auch so reingewachsen, dass ganz normal war, wenn ich mit Jesus rede, der ist da, der hört mich
und in meinem kindlichen Glauben greift er auch an der einen oder anderen Stelle ein, dass ich es wirklich sehen darf. Ganz eindrücklich für mich, also gestern schrieb mir noch meine Mutter eine E-Mail über meine Kindheit, als ich ihr erzählte, dass ich heute hier über mein Leben mit Jesus erzähle, wie für sie sehr eindrücklich war, dass wenn ich Sonne wollte, ich habe gern draußen gespielt, ich habe gern Fußball gespielt, ich war überhaupt ständig draußen, ich brauchte ständig Bewegung, dann habe ich gebetet, wenn die Wettervorhersage Regen angesagt hatte, dann habe ich halt gebetet und dann war Sonne. Und sie sagte, selbst wenn es geregnet hatte und ich habe dann gebetet, war es ganz erstaunlich, wie häufig dann regelrecht da, wo wir gelaufen sind, die Sonne aus den Wolken durchbrach, hinter uns der Regen weiter regnete und über uns war Sonne. Und für mich war das ganz natürlich als Kind, für meine Eltern wohl sehr eindrücklich. Was für mich jedoch wirklich eindrücklich damals war, war unser eines Auto. Das war ständig kaputt, das sprang nicht an. So alle 1-2 Wochen sprang das nicht an. Und dann waren meine Eltern immer Zündschlüssel und es funktionierte und funktionierte nicht, bis wir gebetet hatten. Mal wir Kinder, mal meine Eltern, oft so Hand auf dem, vielleicht auch noch auf die Motorhaube oder vorne auf dem Armaturenbrett gelegt, im Namen Jesus, jetzt spring an. Und beim nächsten Mal Schlüssel umdrehen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Ausnahme gab, der Wagen sprang einfach immer an. Das war ganz, aber für mich auch ganz natürlich, weil klar, Jesus ist ja da. Also das war dieser ganz kindliche Glauben, dass das für Erwachsene vielleicht ganz erstaunlich gewesen wäre, war mir vielleicht damals gar nicht so klar.
Das wäre ja auch eine enorme Geschäftsidee eigentlich. Ne? hätte man echt was draus machen können. Aber gut, du bist dann einen anderen Weg gegangen. Wie ging es dann mit deinem kindlichen Glauben weiter in deinen Teenagerjahren? Das sind ja oft die herausfordernden Zeiten, wo der kindliche Glaube doch sehr auf die Probe gestellt wird und sich verändert und sich manchmal auch verabschiedet komplett. Wie war das bei dir?
Ich weiß nicht mehr, ob ich 12 oder 13 war. Das war jedenfalls so in diesem Zeitraum, dass ich anfing, mit Jesus darüber zu sprechen. Nicht, weil ich meinen Glauben dabei war zu verlieren, sondern als kleines Kind nimmst du deinen Eltern alles ab und dann wird man ja irgendwo selbstständiger im Denken und ich würde nicht sagen kritischer, aber was ich damals zu Jesus immer wieder gesagt habe, ist: Jesus, ich wünsche mir, dass das, was in der Bibel steht, das will ich selber sehen. Ich will diese Wunder sehen, die du oder auch deine Jünger dann da vollbracht haben. Und dann war es sehr schön, Jesus antwortet nicht jedes Gebet so, wie wir uns das vielleicht immer wünschen, aber er antwortet doch auf viele Gebete. Und meine Eltern haben mich auf eine christliche Großveranstaltung genommen. Der Prediger hieß Reinhard Bonke, es war sogar hier in Frankfurt. Wir wohnten damals gar nicht in Frankfurt, aber wir wohnten in Würzburg, sind nach Frankfurt gefahren auf so eine Großveranstaltung. Und das fand ich toll, weil da ist wirklich passiert, eine Blinde, die dann wieder sehen konnte, eine Frau, die dann auf der Bühne davon sprach, wie sie halbseitig gelähmt war und plötzlich alles wieder bewegen konnte. Das war für mich sehr eindrücklich als Kind und da war ich sehr dankbar, dass dieses Gebet, was ich innerlich gesprochen hatte, dass er darauf gehört hatte. Und ich bin in der evangelischen Landeskirche groß geworden. Mit 13 geht man dann zur Konfirmation. Viele von meinen Freunden haben das wegen den Geschenken vielleicht gemacht oder auch Tradition oder weil es die Eltern erwartet hatten. Für mich war es tatsächlich ein ganz bewusster Schritt. Ich will mein Leben ganz festmachen mit Jesus. In dem Zeitraum war es auch so, dass ich zum Beispiel mit meinem Vater sehr gerne zu Veranstaltungen gegangen bin. Das war eine Gruppe, die nennt sich Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Die haben so einmal im Monat bei uns in Würzburg, haben die irgendjemand eingeladen und so wie ich jetzt hier sitze und von meinem Leben erzähle, hat man zusammen immer ein Abendessen gehabt und dann hat einer von den Erwachsenen aus seinem Leben erzählt. Und ich war das einzige Kind immer im Raum, aber ich wollte immer mit meinem Vater mit, weil das fand ich super spannend, was Menschen mit Jesus erleben. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, also ich möchte das jetzt festmachen mit Jesus. Und noch bevor die Konfirmation war, habe ich einen Erwachsenen angesprochen und gesagt, ich würde gerne mal mit dir beten, habe einen Termin mit ihm ausgemacht und habe im Vorfeld, habe ich dann auch mal so mit Jesus geredet und gesagt, also Jesus, wenn da noch irgendwas zwischen dir und mir steht, dann bring mir das bitte in meine Gedanken rein, dann will ich da auch mal in die Beichte gehen. Ist nicht so gewöhnlich in der evangelischen Kirche, aber ich dachte, dann ist auch gut, all den Müll, der vielleicht zwischen Gott und mir steht, aus meinem Leben rauszubringen. Jesus ist dafür gestorben. Und dann kam der Tag, ich habe mit diesem erwachsenen Seelsorger gebetet. War so ein Straßenmissionar mit, ich weiß gar nicht mehr, Zuhälter und Drogengeschichte, glaube ich, Uwe Simon.
Der Uwe,
nicht du Uwe, ein anderer Uwe. Und wir haben zusammen gebetet und das Ganze ging 2 Stunden. Ich war selber erstaunt, den ganzen Müll vor Gott zu bringen, wie viel Zeit das genommen hatte, überhaupt in dieser Vorbereitungszeit. Ich war völlig erschrocken, weil innerhalb von einer Woche, wo ich mir da Zeit genommen habe, wurde ein ganzes DIN A4-Blatt voll mit Punkten, wo mir immer wieder der Heilige Geist gesagt hat, Mensch, das und das, das tat mir weh, das und das, das war nicht gut in deinem Leben. Und ja, so den ganzen Müll aus meinem Leben entfernt, gesagt, Jesus, du sollst König in meinem Leben sein, ich folge dir nach, wohin du mich auch sendest. Und dann war so ein absolutes Aha-Erlebnis, weil von einem Tag auf den anderen sich da Dinge verändert haben, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Beispielsweise habe ich mich ständig mit meiner Schwester gestritten als Kind. Und von einem Tag auf den anderen habe ich plötzlich eine Zuneigung zu meiner Schwester empfunden, die war davor nicht da. Und eine andere Sache war, ich habe diesen riesen Zettel vollgeschrieben. Und was nicht drauf stand, sondern wir hatten dann lange auch gebetet und ich habe gesagt, Jesus, Mensch, das und das bringe ich dir und da war ich richtig fies zu meinen Lehrern und das ist blöd gelaufen und da habe ich vielleicht die Bravo gelesen, das hat mir nicht gut getan. Und dann eigentlich zum Ende des Gebets sag ich, weiß gar nicht, Jesus, also ich liebe Fußball so sehr, war total fanatisch regelrecht auf Fußball. Also wenn du damit ein Problem hast, dann veränder das einfach. Ich habe keine Ahnung, ob das nicht gut ist. Und von dem Tag an war plötzlich Fußball immer noch wichtig. Habe auch höchste Spielklasse in der Jugend gespielt und so weiter. Ich habe mein Abo vom Kicker gehabt, was ich jede Woche gelesen habe. War wahnsinnig wichtig, aber diese Dringlichkeit war plötzlich weg. Und ich wusste ja nicht mal, ob es nicht gut ist, aber das war für mich total übernatürlich, dass da was in meinem Herzen passiert ist. Das fand ich sehr eindrücklich.
Ja. Ich meine, die Bravo habe ich nie gelesen. Ich habe mir immer nur die Bilder angeguckt.
Ja. Tut nicht gut.
Und das mit dem Fußball, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja.
Ja.
Also du warst damals schon ein sehr sensibler Mensch, würde ich mal sagen, wenn du so über dein Leben reflektiert hast und das mit Gott geklärt hast, dass du einfach nicht wolltest, dass etwas anderes an seiner Stelle ist. Ne, dass Fußball
ja
für dich ein Gott wird. Ne? Oder?
Ja, und zwar ohne, dass ich es gemerkt habe. Der Fußball hatte damals einfach einen Stellenwert, wo ich nach dem Gebet eigentlich durch die Auswirkungen erst gemerkt habe, da hat Gott was gerade gerückt. Mhm. Weil er möchte nicht, dass Dinge auf einer Ebene mit ihm stehen in unserem Leben.
Ja.
Er hat mich geschaffen, weil er mich total lieb hat, weil er diese Beziehung zwischen mir und ihm wünscht, wie er das mit jedem von uns wünscht. Und da ist einfach was auf eine Ebene gekommen, das tat mir nicht gut.
Okay, super. Du hast dann auch im Teenageralter, im fortgeschrittenen Alter, eine besondere Erfahrung mit Jesus noch gemacht.
Was ja, es war waren diverse Punkte, die sehr eindrücklich waren. Zwei Sachen, die für mich sehr eindrücklich waren. Also bei diesen Veranstaltungen, wo diese Menschen von ihrem Leben erzählt haben, ich weiß gar nicht mehr genau die Zusammenhänge. Jedenfalls hatte ich da mit einer Frau gesprochen und die fragte mich irgendwann mal, ich war 12, 13 und sie sagte, sag mal, sprichst du eigentlich mit diesen übernatürlichen Sprachen, die uns im Neuen Testament, von denen da geredet wird, wo die Apostel plötzlich in anderen Sprachen sprachen an Pfingsten. Und dann meinte ich, nö, habe ich von gehört, aber nö. Und dann meinte ich, darf ich mal für dich beten? Möchtest du diese Sprache vom Heiligen Geist bekommen? Ja, das ist bestimmt gut. Und dann haben wir kurz gebetet und dann kam das so. Es war gar nicht so übernatürlich. Ich konnte das halt dann einfach sprechen, ohne dass ich was verstanden habe. Und dann war ich, das war dann etwa 3 Jahre später, ich war 15, ich bin auf meine erste Missionsreise als Teenie gefahren, mit so einer Jugendgruppe sind wir auf die Philippinen gefahren. Und wir hatten so eine Woche Camp in Altensteig und hatten da so Lieder und Theaterstücke und solche Sachen eingeübt, um die dann dort im Gefängnis, auf den Philippinen und auf der Straße und in der Uni und an verschiedenen Orten aufzuführen. Und dann im einen Abend hatten wir so eine Art Gottesdienst und der Prediger sagte, also alle von euch Teenies, die noch nicht mit diese himmlische Sprache sprechen und die sich das wünschen, kommt doch einfach hier auf die Bühne. Ich möchte für euch beten. Und ich dachte mir, naja, ich habe diese Gabe von Gott schon bekommen, aber ich bete jetzt auch für die Teenies und habe mich hinter die mit ein paar anderen Leuten gestellt und mit die für die gebetet. Und dann ist was passiert, das ist mir auch nie wieder so in der Form passiert, dann kam Gott mir so nahe, dass ich mich auf den Boden hingelegt habe und dann ist der Heilige Geist durch mich gefahren, dass ich Gott richtig, also es war wie ein Strom, der von einem Bein ins andere und in den Arm, und es floss durch meinen ganzen Körper. Das war, es ist schwer zu beschreiben, als wenn dein Bein einschläft, aber was ja sehr unangenehm ist, aber so eine Art Kribbeln, nur dass es nicht unangenehm war und durch den ganzen Körper hin und her floss. Und der Gottesdienst ging schon weiter, ich hörte den Prediger so im Hintergrund anfangen zu predigen, und dann dachte ich irgendwann, okay, ich muss mal aufstehen, setze mich hin und erzähle dann später den anderen, dass das ganz eindrücklich für mich innerlich war und ich tief innerlich bewegt war und dass ich ja da so 10 Minuten lag, und die anderen sagten, 10 Minuten? Hauke, du lagst da 1,5 Stunden. Also wo ich auch völlig das Zeitgefühl verloren hatte, das war sehr eindrücklich, dass Gott, das passiert nicht jeden Tag, aber dass er mir da so nahe kam. Und was auch sehr eindrücklich für mich war, ich hatte damals ein Buch gelesen, Lauren Cunningham hieß der Autor, Gründer von der Organisation Jugend mit einer Mission, und der erzählt da drin ganz, ganz natürlich, wie Gott manchmal so zu ihm redet. Und ich dachte, hä? Ich dachte, Gott redete nur so im Alten Testament zu den Propheten, wie geht das denn? Und habe da mit meinen Eltern gesprochen, sag mal, kennt ihr das auch? Redet Gott manchmal zu euch? Und die sagten, ja, so, vor allem so in unserem Herzen merken wir manchmal, dass Gott zu uns redet. Und dann habe ich mich da innerlich auf so einen Weg gemacht. Jesus, ich will auch deine Stimme hören. Und dann waren so mehrere Situationen, wo ich merkte, jetzt könnte das wirklich was von Jesus gewesen sein. Habe dann auch vielleicht mal Leuten gesagt, du, das und das kam mir aufs Herz. Und da war eine so eine Situation, das war wie so ein Augenöffner. Es ist wirklich Jesus, der manchmal zu meinem Herzen redet. Ich war in einem christlichen Konzert und es waren ein paar hundert Leute da. Und ich sehe von Weitem einen Mann. Und ich war innerlich so auch im Gebet. Und dann war so innerlich so die Frage, Jesus, möchtest du mir was über den Mann sagen? Nee, Quatsch, oder? Nee, lies die Bibel. Ja, Quatsch. Nee, das habe ich mir jetzt eingebildet. Oder habe ich es mir doch nicht eingebildet? Das ist ja affig. Ich kann ja nicht da hingehen. Und dann war ich innerlich mit mir am Kämpfen und dachte, was mache ich mir eigentlich überhaupt so mit dem Kopf hier? Und dann war ich so unruhig, das ganze Konzert durch. Und das Konzert war vorbei und ich war dann erstmal mit jemandem im Gespräch und guckte so um mich. Und der Saal war dann praktisch auch schon leer, der Mann nicht mehr zu sehen. Und ich dachte, ah, super, dann kann ich jetzt ja auch nicht mehr hingehen und sagen, Entschuldigung. Ich habe gedacht, hört sich affig an, aber dachte, ob Jesus vielleicht zu Ihnen sagen möchte, lies die Bibel. Aber er war ja weg und dann war ich wieder froh. Und dann gehe ich zum Ausgang nach einer halben Stunde und dann steht er da. Und dann denke ich mir, oh nein, komm, jetzt gehst du hin. Was verlierst du bei? Vielleicht hat ja Gott wirklich geredet. Geh zu ihm hin und sag, Entschuldigung, hört sich ziemlich affig an. Ich habe sie vorhin von Weitem gesehen. Und da war so diese drei Worte in mir, lies die Bibel, als wenn Gott ihnen das vielleicht sagen möchte. Und der Mann war völlig erschrocken, also wirklich entsetztes Gesicht. Und ich denke, so schlimm war es doch auch nicht. Und dann sagt er, ich bin gerade am Umziehen. Es war am Wochenende, ich glaube Samstag oder Sonntag waren wir da im Konzert. Und letzten Donnerstag bin ich in meiner neuen Wohnung, ich streiche die Wohnung, ist noch kein Möbelstück bei mir in der neuen Wohnung. Und plötzlich höre ich akustisch hinter mir eine Männerstimme, die sagt genau die gleichen drei Worte wie du, jetzt lies die Bibel, ich drehe mich um und weiß genau, es ist niemand da. Und jetzt hier 3-4 Tage später kommst du zu mir und sagst mir, als Wildfremder genau die gleichen drei Worte. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Das hat ihn sehr betroffen gemacht. Aber das war so wie so eine Art Durchbruch für mich, wirklich auch wirklich zu glauben, wow, da spricht Gott manchmal wirklich zum Herzen. Und es gab mehrere Situationen jetzt im Laufe der Jahre, wo es sich immer wieder bewahrheitet hatte, Gott redet wirklich, wenn wir hinhören. Nicht immer mit der lauten Stimme, aber hier drin.
Und das ist ja bis heute auch ein Lebensthema bei dir geblieben, ne? Dieses Gottes Stimme hören.
Ja.
Was ich sehr schön finde und gleichzeitig auch herausfordernd ist dieses, dass du dich selber beschreibst als jemanden, der immer offen gewesen ist für das, was Gott jetzt Neues geben will. Also du hast nicht gesagt, jetzt reicht's, ja, hab jetzt genug, sondern du bist offen für was Neues, was Gott tut. Und Gott tut immer wieder was Neues.
Ja.
Und das nehme ich mir auf jeden Fall schon mal mit. Dass ich nicht aufhöre, Gott zu suchen und ihn auch danach zu fragen, was er Neues hat, was ja. er in meinem Leben Neues tun möchte, was er durch mich Neues tun möchte. Ja.
Und es war auch ein ganz wichtiges Thema, immer wieder gerade vor wichtigen Schritten in meinem Leben, Gott zu fragen, Herr Jesus, was ist denn jetzt dran? Gehe ich hier links rum? Gehe ich rechts rum? Was ist dir für mein Studium wichtig? Bis hin vorm Heiraten von Conny. Und nicht jedes Mal redet Gott übernatürlich. Manchmal auch nur, dass ich Frieden für eine Sache gefunden habe oder auch Unfrieden. Ich wollte zum Beispiel mit 20 gerne auf eine Bibelschule gehen. Und ich merkte, da war totaler Unfrieden mit mir. Und ich merkte einfach, okay, schade, ich hätte es gern gemacht, aber Gott hatte andere Wege für mich. Und dann ist okay. Oder als ich bei der Bundeswehr war, mein Wunsch war, ich wollte eigentlich gar nicht zur Bundeswehr. Ich wollte eigentlich Zivildienst machen, weil dort gab es die Möglichkeit, wenn man sich für 2 Jahre verpflichtet hatte, konnte man ins Ausland gehen. Ich wollte unbedingt ins Ausland. Aber ich hatte keinen Frieden. Also, ich hatte Frieden für die Bundeswehr. Also bin ich zur Bundeswehr gegangen. Und ich komme an meinen Standort in Kempten. Und was passiert? Es wird bekannt gegeben, dass der erste UNO-Einsatz der Bundeswehr stattfindet. Sie suchten Freiwillige, die sich für Kambodscha meldeten. Und dann aber auch wieder die Frage, Herr Jesus, ist das dein Weg für mich? Darf ich dahin? Da begebe ich mich in Lebensgefahr. Ich bin ja nicht bekloppt und mache das jetzt einfach nur mal, weil ich so ins Ausland will. Was liegt denn dir auf dem Herzen? Und ich hatte mehrere Tage lang überhaupt keine Klarheit. Und dann bin ich zu einem Freund gegangen, weil es gab so eine Deadline, wo man sich melden musste, und sagte zu ihm, auf dem Weg zu ihm hin, dachte ich noch, ach Herr, vor kurzem 2-mal haben mir Leute den Bibelvers zugesagt aus dem Alten Testament in Josua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und ich beim Gehen zu meinem Kumpel denke ich mir noch, Herr, also wenn mein Kumpel diesen Bibelvers für mich hätte, dann wüsste ich, dass ich gehen soll. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen verrückter Gedanke. Und wir beten zusammen und dann sagt mein Kumpel, du, ich habe so innerlich so diesen Bibelvers auf dem Herzen, den ich dir zusagen möchte. Oder zitiert er genau diesen Bibelvers. Sei mutig und stark, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und dann war mir klar, okay, Gott gibt mir grünes Licht, und dann bin ich gegangen. Und dann sind noch mehrere, ja, ich brauche nicht in alle Details gehen, dann sind noch mehrere wirklich verrückte Dinge da passiert. Und so, das war dann immer das Motto in meinem Leben, hören. Und wofür ich Frieden finde oder wo Gott wirklich manchmal auch konkret reinredete, das dann auch tun. Und manche Situationen waren auch richtig schwierig und haben mich viel Mut gekostet. Aber wenn der Herr redet, dann muss ich da hinterher.
Aber du bist ja aus Kambodscha dann zurückgekommen.
Ja.
Und bist nicht zu einer Bibelschule gegangen.
Ja.
Wofür hat dir Gott denn dann Frieden gegeben?
Ich merkte, dass Gott mich in irgendeiner Form in der Wirtschaft gebrauchen wollte. Mir war nur klar, dass das in irgendeinem Bereich im Management sein würde. Konnte mir damals noch gar nicht richtig vorstellen, was überhaupt Management ist. Nur dieser Begriff war innerlich ganz, ganz klar. Und dann war mir klar, okay, BWL ist dran. Und ich fand das Studium einfach nur ätzend. Aber ich wusste, das ist Gottes Weg für mich. Ja, und so ging es dann für mich in die Wirtschaft. Und es ist nicht so, dass ich da Gott jetzt jeden Tag ganz übernatürlich erlebe, aber auch da die Prinzipien aus der Bibel zu leben, ehrlich zum Beispiel zu sein. Ich bin Einkäufer. Bei Verhandlungen nicht zu lügen, ist für mich ein ganz wichtiges Prinzip geworden. Können sich manche gar nicht vorstellen. Ich weiß noch, ich war eine Zeit lang beim Beratungsunternehmen, da weiß ich noch, ich war bei dem einen Kunden und der Geschäftsführer sagte morgens, heute haben wir die Verhandlung mit dem und dem Bestandslieferanten, mit dem arbeiten wir seit Jahren zusammen. Jetzt erzählen Sie mal dem die und die Geschichte und erzählt mir eine totale Lügengeschichte und sagen Sie dem, und deswegen wollen Sie so und so viel Prozent Rabatt haben. Und ich sagte zu ihm, das kann ich nicht. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich kann nicht lügen, auch nicht in Verhandlungen. Das möchte ich nicht. Aber ich vertraue Gott, der wird anders den Rabatt besorgen. Und dann sind wir in dieses Gespräch gegangen und es war ein total partnerschaftliches Gespräch mit diesem Lieferanten. Und ich kann jetzt nicht über alle Details erzählen, wie wir den Rabatt bekommen haben und welcher Lieferant und so weiter. Das fällt ja auch unter Verschwiegenheitspflichten. Aber der Rabatt war so groß, mein Kunde, der uns beauftragt hatte, war völlig baff, meinte auch, das hat er ja so noch nie erlebt. Und das ganz ehrlich und ja. Also Gott ist auch mit am Arbeitsplatz mit dabei.
Du hast eben, das sind ja die großen Themen, die einen dann so bewegen, wenn man seinen Arbeitsplatz gefunden hat, dann ist Arbeit ganz, ganz wichtig und man versucht da auch ein bisschen Karriere zu machen. Insbesondere, wenn du auch sagst Management, dann bleibst du ja nicht auf deinem Anfangsjob, sondern willst nach vorne. Mhm. Der andere große Lebensbereich ist, du hast eben schon gesagt, Conny. Erzähl uns doch was, wie bist du Conny begegnet und wie hast du da Gott erlebt?
Ja, wir haben uns in Hongkong kennengelernt, wenn ich meine Diplomarbeit geschrieben hatte in Hongkong. Ich war für 3 Wochen dort und bin dann später nochmal zum Praktikum für etwa 4 Wochen. Bei Quelle, das kennt die heutige Jugend nicht mehr. Und ich habe sie da an der Uni kennengelernt, beziehungsweise ich habe eine Uni-Professorin kennengelernt, die Deutsch studiert hatte, Deutsch gelehrt hatte, hatte angeboten, ich könnte mit den ihren Studenten eine Stunde gestalten. Die hat ihren Studenten Bescheid gegeben, trefft mal da diesen einen Studenten, Native Speaker, also Muttersprachler, da könnt ihr besseres Deutsch lernen. Und Conny war Klassensprecherin, keiner hat Bock gehabt, auch Conny hat keinen Bock gehabt. Aber das ist halt auch Teil der Kultur, man widerspricht dem Professor nicht. Würde man vielleicht bei uns auch nicht machen. Was hat Conny gemacht? Party organisiert und niemand kam, außer uns beiden. Und ich habe mich gleich in sie verliebt, sie überhaupt nicht. Sie fand mich nur nett, aber auch nicht mehr. Und ich weiß noch, wie ich abends in meinem Bett saß. Ich wohnte damals in Bonn, war zum Studium in Bonn und Köln. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, jetzt habe ich mich hier verliebt, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt hier eine Beziehung anzufangen. Ich muss demnächst wieder zurück, ich habe keine Ahnung, wo ich danach arbeiten werde. Das wäre Quatsch. Aber wenn du denkst, dass das Sinn macht mit einer Beziehung mit dieser jungen Dame da und mir, dann lass uns unsere Wege wieder kreuzen. Und wir hatten dann etwa noch ein Jahr lang so Kontakt per E-Mail und Telefon und dann brach das komplett ab und dann haben wir 2 Jahre gar nichts mehr voneinander gehört. Und in der Zwischenzeit kriegte ich meinen ersten Job und ich arbeite erst in Stuttgart und dann hat mich Daimler nach Peking geschickt und dann nach Taiwan und dann arbeitete ich eine Zeit in Berlin und dann arbeitete ich eine Zeit in Karlsruhe bzw. bei Karlsruhe. Und dann ging es für mich nach Stuttgart und da habe ich tatsächlich meine erste feste Stelle dann bekommen und dann kommt irgendwann eine E-Mail. Tück, 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 tück. Hallo Hauke, ich habe gerade mein Studium in Deutschland abgeschlossen. Hast du Lust, zu meiner Abschlussparty zu kommen? Handynummer, gleich angerufen. Sag mal, wo bist du? Ja, ich wohne hier in Stuttgart-Bad Cannstatt. Ja, ich wohne in Esslingen. Da wohnen wir ja nur 20 Minuten voneinander entfernt. So viel zum Thema, Jesus, wenn du denkst, dass es Sinn macht, dann lass unsere Wege sich wieder kreuzen. Heißt nicht, dass die Ehe nur leichter geworden ist. Manchmal denke ich mir, oder auch Conny, vielleicht brauchten gerade wir, wo wir uns auch manchmal richtig gerieben haben, so diese Geschichte. Und es gab später nochmal so eine verrückte Geschichte, wo Gott uns nochmal ganz klar gezeigt hat, wie sehr er hinter unserer Ehe steht. Aber es ist einfach toll zu sehen, wie Gott da immer wieder so seine Hand drin hatte. Und auch in den schweren Tagen, also eine der schweren Situationen war, als Conny ihr zweites Kind verloren hatte in der Schwangerschaft. Beim ersten Mal, weiß auch nicht genau, konnten wir das ganz gut. Und beim zweiten Mal war das ganz schwierig. Und wir, bevor wir das wussten, wir waren im Gottesdienst, so wie hier, und es war Lobpreis und ein Lied wurde gespielt. Das kennen manche von euch, von Matt Redman, Blessed Be Your Name. Und da wird davon gesungen, wie der es geschrieben hat, der heißt Matt Redman. Und er schreibt davon, wie er in den guten Zeiten einfach sagt, Gott, ich folge dir nach und ich bete dich an. Und in den schlechten Zeiten, wo ich durchs Tal des Todes laufe, so wie es im Psalm 23 heißt, auch da bete ich dich an. Und dann 3 Tage später sitze ich in der S-Bahn mit Conny zusammen und wir fahren zum Frauenarzt für die nächste Untersuchung, um Ultraschall und das Baby anzugucken. Und den ganzen Morgen ist dieses Lied wie ein Ohrwurm in meinem Kopf. Blessed be your name. Auch wenn ich durch das Tal des Todes laufe. Und dann kommt diese Diagnose, es ist kein Herzschlag mehr da, wir müssen das Kind ausschaben. 2-3 Tage später war dann der Termin im Krankenhaus für die Ausschabung. Aber ich war Gott so dankbar, dass er mich innerlich schon vorbereitet hatte mit diesem Lied. Also damit war es ja nicht einfach. Und auch Fragen bleiben da zurück. Herr, warum hast du denn das Kind zu dir genommen? Warum durften wir dieses Baby nicht haben? Das war ein tiefer Schmerz. Und dennoch, dass Gott so sehr gezeigt hat, es war wie eine Vorbereitung innerlich. Und wir kommen in dieses Krankenhaus und wussten gar nicht, dass es ein christliches Krankenhaus ist. Überall waren Bibelsprüche an der Wand. Und in Connys Zimmer, der Fernseher lief und es waren Predigten zu sehen. Es war und dann lief die Ausschabung, was für mich sehr eindrücklich war. Dann kommt die Krankenschwester zu mir und hat ein Päckchen voller Blut. Und da drin war der Fötus. Und sie sagte, ich bin gekommen, damit sie nochmal Abschied nehmen können. Und an dem Abend sind wir nach Hause gekommen. Conny wurde nach ein paar Stunden entlassen. Und ich traf meinen einen Freund, den Steve, der bei uns in der Gemeinde war. Und ich erzählte ihm, du Steve, war es wirklich schwer, aber Gott war dabei. Er hat mich durch das Lied vorbereitet. Wir kommen zu dem Krankenhaus und wussten gar nicht, dass es ein christliches Krankenhaus ist. Und er meinte, was, das wusstest du nicht? Klar, das ist von unserer Denomination hier in Hongkong, das ist unser Krankenhaus. Und da fühlte ich mich schon getragen. Und 2 Tage später war der nächste Gottesdienst. Und ich gehe zu dem Lobpreisleiter und sage ihm, du danke. Als du den Lobpreis vorbereitet hast, da hat dich Gott geführt. Dieses Lied, das hat uns so gut getan. Und er so, welches Lied? Ja, Blessed be your name. Und er guckt mich an und meint, Hauke, weißt du, wer das Lied geschrieben hat? Und ich wusste es damals nicht. Ich sage, keine Ahnung. Ja, das hat doch Matt Redman geschrieben. Und ich so, ja, keine Ahnung. Ja, weißt du, warum er es geschrieben hat? Keine Ahnung. Hauke, der hat es geschrieben, nachdem er sein Kind verloren hat. Und das, ich verstehe nicht, was passiert ist. Aber ich verstehe, dass Gott dabei war und mir das gezeigt hat und ich das sehen durfte. Manchen Schmerz verstehen wir nicht in unserem Leben und manchmal lässt er uns so ein bisschen erahnen und vor allem, dass er dabei war und einfach uns an der Hand hat.
Vielen Dank, Hauke. Danke, dass du uns so in dein Herz auch gucken lässt. Und danke, dass du auch deutlich machst, dass Jesus zu folgen nicht bedeutet, dass immer alles klappt und immer alles gelingt und dass das Leben eine Folge von schönen Erlebnissen ist. Aber danke, dass du deutlich machst, dass Jesus dabei ist, auch in den schweren Tagen.
Gerne.
Wie ist es in deinem Leben weitergegangen? Du bist, haben wir schon in deinem Teenie-Leben gesehen, jemand, der immer mehr von Gott erwartet. Ja. Wie hat sich dein Leben nochmal verändert? Wie haben sich deine Sichten auf Gott, auf seinen Willen, auf das, was ihm wichtig ist, noch verändert? Was bewegt dich heute?
Also das ganze Leben zu erzählen, das würde den heutigen Morgen sprengen. Wahrscheinlich könnte ich ein ganzes Buch schreiben. Über all das Hohe und all das Tiefe. Und wie immer wieder ich gemerkt habe, wie sehr der Vater im Himmel auf mich als sein Kind aufpasst und mich an der Hand hat. Und Jesus, der gute Hirte, der hält sein Schäfchen im Arm. Was mich die letzten Jahre nochmal ganz neu bewegt hat, ist, glaube ich, vor allem sind viele Punkte, aber vielleicht vor allem zu sehen, dass er mir immer mehr, wie soll ich sagen, meinen Blick öffnet für das, dass er da ist, auch wenn ich ihn nicht mit meinem natürlichen Auge sehe, aber er ist da und dass, wenn ich bete, dass Dinge wirklich passieren. In der Bibel steht, dass durch ein Wort die Welt geschaffen wurde. Und ich auch merke, was für eine unglaubliche Kraft aus Worten herauskommt. Bis dahin, dass in den letzten 2 Jahren mich Jesus immer wieder erinnert, wenn ich schlecht rede, zum Beispiel über, ja, am Arbeitsplatz zum Beispiel, über andere, dass ich mich wieder was aufregt, dass ich merke, dass er mich erinnert, rede nicht negativ, das hat eine Auswirkung, das hat eine Kraft. So wie auch mein Gebet, das Wort, wenn ich es ausspreche, wenn ich den Namen Jesus ausspreche, dass da eine Kraft fließt. Bis dahin, dass, wenn ich für Kranke bete, ich immer mehr Wunder erleben darf. Nicht, weil irgendwie ich besonders bin. Ich habe mich gerade mit einer Kollegin vor ein paar Tagen unterhalten, die meinte, boah, vielleicht bist du ein Auserwählter. Quatsch, ich folge einfach nur Jesus nach. Und Jesus legt dann was einfach in unsere Hände als seine Kinder. Und wenn ich dann bete, dann fließt dieser Segen weiter. Aber mein Glaube, so wie es angefangen hat, dieser kindliche Glaube, ich merke, dass da was zurückgekommen ist. Und dass ich viel kindlicher beten darf. Jesus, der Fuß ist kaputt. Im Namen Jesus, Fuß sei geheilt. Und es passiert nicht jedes Mal, dass dann die Heilung da ist. Aber es waren jetzt mehrere Situationen da. Und manchmal selbst auf der Straße, Conny und ich laufen irgendwo, wir sehen einen Kranken und fragen, Entschuldigung, hört es vielleicht blöd an, aber dürfen wir mal kurz beten? Wir sehen, sie humpeln. Und dann wenn wir dann beten. Also das Stärkste ist, die Leute erwarten ja gar nicht, dass irgendwas passiert. Die sagen ja, wenn, entweder sagen sie nein oder sagen höflichkeitshalber ja. Aber wenn sie dann plötzlich merken, dass plötzlich was wieder funktioniert, dass Schmerzen, jedenfalls jahrelange Beschwerden, plötzlich mit einem Schlag weg sind oder plötzlich deutlich besser sind, diese völlige erstaunte Blick, das ist jedes Mal so stark. Und das ist auch was, und damit schließe ich vielleicht, mich hat vor 2 Jahren nochmal ganz neu auch bewegt, da habe ich von einer Freundin, der Freund ist ein Pastor. Und da habe ich im Internet über diesen Pastor, den ich nicht kenne, sondern ist, wie gesagt, Freund von einer Freundin, der hat erzählt in einer Predigt von einer Situation auf der Straße. Ich glaube, es hatte nicht er erlebt, sondern wiederum ein Freund von ihm. Auf der Straße ein Unfall passierte und der Freund kam zu diesem Unfall und es gab offensichtlich einen Toten, denn es war bereits ein Leichensack da, war eine große Menschenmenge, die drumherum stand. Und dann ist er zu dem Leichensack gegangen und hat 10 Minuten oder so über diesen Leichensack gebetet. Und plötzlich kommt die Frau, die da drin oder drunter, ich weiß nicht, ob es eine Plane oder ein Sack war, kommt die dann hoch. Der Sanitäter kippt erstmal um, weil er wurde bewusstlos vor Schreck. Und die Frau völlig, völlig außer sich. Danke, 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 danke. Und war völlig außer sich und erzählte, was da gerade passiert ist, dass sie wie ein tiefes schwarzes Loch gefallen ist Und dann plötzlich lauter Dämonen kamen, finstere Wesen, die auf sie gestürzt sind und sie misshandelt haben. Und es wäre völlig schrecklich gewesen. Dann hätte sie plötzlich eine Stimme gehört, die laut gebetet hätte. Und dann ist eine weiße Hand in diese Dunkelheit gekommen und hat sie herausgezogen. Und dann war sie plötzlich auf der Straße wieder, in ihrem Körper sozusagen drin. Und das hat mich sehr bewegt. Denn als Teenager habe ich vielen von meinem Glauben erzählt, weil mir das wichtig war, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und als Erwachsener hat es einfach, es ist nicht so, dass ich nicht mehr von Jesus erzählt habe, aber es war mir nicht mehr so wichtig. Und da hat durch diese Geschichte merkte ich, hat Jesus mich neu erinnert, wie wichtig das ist, dass wir allen Menschen um uns herum von ihm erzählen, weil sonst die Gefahr groß ist, wenn wir mal sterben, dass wir nicht bei ihm sind und dass es schrecklich sein wird. Aber Jesus ist gekommen, um für uns zu sterben, so wie für mich als 13-Jähriger, um all den Müll wegzunehmen, dass ich Zugang habe zu Gott, weil diese Distanz, die zwischen mir und Gott ist, durch meine ganze Schuld, die hat er ja am Kreuz getragen. Und das ist mir wieder ganz neu wichtig geworden, deswegen mehr Menschen auch von meinem Glauben zu erzählen, damit sie auch die Möglichkeit haben, eben nicht für ewig in diese Dunkelheit hinabzufallen, sondern nach ihrem Tod bei Jesus zu sein. Da, wo eigentlich unser Zuhause ist, da, wo wir eigentlich geschaffen sind, weil Jesus uns so lieb hat. Er wünscht sich, dass alle seine Kinder bei ihm sind. Aber wenn wir diese Schuld nicht an dieses Kreuz bringen, wird uns diese Schuld für ewig von ihm trennen. Aber am Kreuz dürfen wir all diese Schuld abladen. Und dann nennt er, wie die Bibel uns das sagt, dann werden wir seine Kinder. Dazu Amen. Ich glaube, ich habe genug erzählt.
Vielen Dank, Hauke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, ich bin doch sehr fasziniert von deinen vielen konkreten Erlebnissen auch mit Jesus. Mhm. Und ich wünsche mir für mich und für uns, dass unser Leben mit Jesus ein alltäglicheres Leben wird, wo er in allem mit dabei ist und wo wir diese Wunder erleben, die er dann tut. Ja? Und wenn es um Heilungen geht, du hast gesagt, das ist auch für dich ein wichtiges Thema, die Macht des Gebetes, die Kraft des Gebetes und dass Gott dann Dinge auch wiederherstellt, die nicht mehr in Ordnung sind. Und das ist auch das, was wir ja im Neuen Testament immer wieder sehen, wo Menschen Jesus bezeugen, geschehen auch Heilungen, geschehen Wunder. Ja. Das ist etwas, was wir, ich rede mal von mir, ich hätte das gerne mehr. Mhm. Ich wünsche mir das mehr in meinem Leben und im Leben unserer Gemeinde. Und ich würde mich gerne anstecken lassen davon, aber ganz besonders auch von Jesu Liebe zu den Verlorenen, wie du es gesagt hast. Weil Heilungen sind auf Zeit, ja. Aber wo wir unser ewiges Leben verbringen, das ist entscheidend.
Ja.
Ja. Deshalb für jeden, der jetzt hier ist und für jeden, der auch von zu Hause aus zuguckt, überlegt für euch, wem ihr dienen wollt, wem ihr folgen wollt, wem euer Leben gehört. Und wenn es noch nicht Jesus gehört, dann geht einen Schritt auf Jesus zu. Das könnt ihr tun am Ende dieses Gottesdienstes. Hauke und ich werden nach dem Gottesdienst im Aquarium sein und für Menschen beten, die einfach näher zu Gott kommen wollen. Aber auch wenn ihr das die ganze nächste Woche nochmal durchdenkt und sagt, ich würde gerne mit jemandem reden, dann ruft uns einfach an. Sprecht jemanden an und dann geht einen Schritt auf Jesus zu. Gebt ihm euer Leben ganz, vielleicht zum ersten Mal oder wieder und trennt euch von Dingen, die Gott nicht will. Gebt eure Schuld am Kreuz ab. Auch dafür brauchen wir manchmal einen anderen, dem wir das bekennen, in einer Beichte. Weil das Kraft hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Und wenn ihr einander eure Sünden bekennt, so spricht das Wort Gottes.
Uwe, ich würde gern sogar noch einen Schritt weitergehen.
Gerne.
Ich würde gern jetzt ein Gebet sprechen. auch mit euch, die ihr vielleicht jetzt im Internet seid und zuguckt am Livestream. Manchmal spüren wir das regelrecht innerlich, dass Gott anklopft. Und ich würde alle bitten, die jetzt hier im Raum sind oder hinten im Bistro, wenn du, oder eben wenn du am Livestream sitzt und Gott ein Zeichen geben möchtest, dass du dein Leben zum ersten Mal oder vielleicht ganz neu, ganz unter seine Königsherrschaft stellen möchtest, dann steh doch jetzt einfach auf. Guck nicht nach links oder rechts. Guck nicht drauf, was jetzt deine Kinder oder deine Eltern oder dein Ehepartner denken. Ich möchte dich jetzt bitten, gib doch Gott einfach dieses Zeichen und steh doch einfach auf, wenn du Ja zu Jesus sagen möchtest. Ich würde gerne euch ein Gebet vorsprechen und dass wir es gemeinsam beten. Und ich habe solche Gebete auch häufig in meinem Leben gesprochen, auch wenn du dein Leben schon einmal Jesus gegeben hast. Lass uns es dann ganz neu sprechen. Und wenn es wirklich das erste Mal ist, Gott ist jetzt hier und er hört dein Gebet. Sprech mir einfach Satz um Satz nach. Lieber Herr Jesus, danke, dass du hier bist. Ich möchte dich kennenlernen. Ich gebe dir mein Leben. Ich bringe all meine Schuld vor dich. Und ich mache jetzt eine kurze Zeit der Stille. Und wenn euch jetzt der Heilige Geist Schuld, die euch von Gott vielleicht trennen mag, jetzt in euren Gedanken reinbringt, dann sprecht das innerlich für euch aus und bittet Gott um diese Dinge, um Vergebung. Herr Jesus, können wir wieder gerne nachsprechen. Herr Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. All das, was ich jetzt innerlich bekannt habe oder noch bekennen werde, das lege ich jetzt an deinem Kreuz ab. Du bist für mich vor 2000 Jahren gestorben und in der Bibel steht, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Schuld. Und ich sage mich los von aller Finsternis und den Werken des Teufels. Und bekenne, dass du ab jetzt mein Herr sein sollst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du jetzt mein Gott bist. Amen. Könnt euch wieder setzen, danke. Uwe, vielleicht sagst du noch ein paar Sätze dazu.
Ja, es ist gut, wenn diese Entscheidung, das, was ihr jetzt formuliert habt, wenn das nicht bei euch alleine bleibt, sondern wenn ihr das mit jemandem nochmal festmacht vor Gott. Und deshalb spreche ich diese Einladung auch nochmal aus, dass ihr nach dem Gottesdienst da hinten ins Aquarium, in die Kleinkinderaufbewahrungsraum kommt. Hauke und ich werden da sein und gerne für euch beten. Oder dass ihr es in der nächsten Woche festmacht. Mhm. Sprecht uns an, nutzt diese Möglichkeit. Und lasst uns gemeinsam vor Gott gehen und es festmachen, vor Zeugen. Das hat Kraft.
Ja, manchmal merkt man, ist jetzt gut so, aber oft ist es eben gut, wirklich nochmal mit jemand zusammen zu beten. Vor allem, wenn du diesen Schritt noch nie gegangen bist und das allererste Mal für dich heute war. Und wenn du am Livestream bist, vielleicht gar nicht hier in Kelsterbach wohnst, schreib uns gerne eine E-Mail. Wir würden gerne mit dir in Kontakt kommen, gerne auch mit dir vielleicht am Telefon beten und dir helfen, vielleicht auch eine Gemeinde zu finden, wo du vielleicht auch andocken kannst, weil Christsein, sagt uns die Bibel, das ist nie was, was man für sich alleine macht. Christsein ist immer in Gemeinschaft mit anderen, wo wir auch lernen können, mehr von der Bibel auch zu verstehen und mehr von Jesus zu verstehen. Es geht nicht darum, dass ihr alle jetzt hier in die Kirche kommt, ist egal, in welcher Kirche ihr seid, aber was wichtig für Jesus ist, dass ihr eben immer tiefer an ihm anwachst und ihr seid jetzt seine Kinder geworden. Er hat euch lieb. Ja, aber lasst da jetzt nicht locker. Und deswegen lieber nicht nächste Woche, sondern komm besser heute nach dem Gottesdienst zu Uwe oder zu mir oder zu irgendjemand anderem hier im Raum. Alle vom Lobpreisteam kennen auch Jesus. Ihr könnt auf alle auf uns zukommen. Ist, glaube ich, okay so, ne? Cool. Amen.
Amen. Vielen, vielen Dank, Hauke.
Gerne.